Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktion. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Es folgt das Finale von Will Elliots Hölle. Und bitte!
Am frühen Nachmittag hatten sich alle eingefunden. Wie versprochen schleppte Kurt den Pfarrer an, der mit gequälten, weit aufgerissenen Augen vor den Reihen mit den Plastikstühlen Aufstellung nahm, in den zitternden Händen das Ehegelöbnis. Auf einem Tisch dicht vor ihm erhob sich Goschis Braut in ihrem Topf und spreizte die zarten, gelbgrünen Wedel. Goschi kam in seinem Anzug wie ein mutierter Pinguin in das Zelt gewatschelt. Von den Akrobaten war kein einziger aufgetaucht. Lediglich Fishboy, Gonko, Nugget, Yeti und Kurt Pilo hatten sich freiwillig eingefunden. Unter den liebevoll prüfenden Blicken von Kurt begann der Priester, der mittlerweile zwei Schneidezähne eingebüßt hatte, die Gelöbnisformeln zu verlesen. Seinem Gesichtsausdruck nachzuschließen, hegte er immer noch den schwachen Hoffnungsschimmer, irgendwann aus diesem Albtraum zu erwachen. Seine Stimme schwankte, als er begann.
»Liebe Gemeinde, wir haben uns hier und heute versammelt, um die Eheschließung zwischen Goschi und...«
Dupi kam geschäftig an seine Seite getrippelt und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
»Und dieser Arthurium Felix Femina, Gott lehrt uns, dass die Liebe zwischen zwei und...«
Der Priester taumelte, als würde er jede Sekunde zusammenbrechen. Kurt flüsterte ihm etwas ins andere Ohr, offensichtlich ein Befehl, die Zeremonie abzukürzen.
»Hiermit erkläre ich euch«, murmelte der Priester, »so wahr mir Gott helfe...«
Kurt begann laut und herzlich zu klatschen. Nach und nach stimmten auch die übrigen Anwesenden in den Beifall ein. Dupi versetzte Goschi einen Rippenstoß. Goschi hatte die gesamte Zeremonie verwirrt und aufgeregt über sich ergehen lassen, die Ellbogen an den Körper gedrückt, die Augen weit aufgerissen. Als der Applaus verstummte, pressten sämtliche Gäste die Hände an die Ohren. Aus Goschis Mund brach sich ein schriller Lautbahn. Der Schrei dauerte zwar nicht länger als eine Sekunde, durchlöcherte jedoch die Trommelfelle der Versammelten wie eine Gewehrkugel.
»Was hat das jetzt zu bedeuten?«
erkundigte sich Roughshot, als die Clowns die Hände von den Ohren nahmen.
»Ich schätze mal, dass er glücklich ist«, sagte Gonko. »Aber wer weiß das schon bei Goschi?«
Die Leute verschwanden viel schneller, als sie sich eingefunden hatten. JJ rannte noch vor den anderen los. Er war schon früher am Tag in Roughshots Zimmer eingedrungen, um ein wenig Pulver zu klauen, da er für Jamie eine kleine Überraschung auf Lager hatte. Er betrat Goschis Zimmer, öffnete den Wandschrank, hockte sich auf den Düngersack, der darin aufbewahrt wurde, und schrubbte hektisch seine Schminke ab. Dann zog er die Schranktür zu, es war so eng hier, dass er die Knie bis ans Kinn hochziehen musste, schmolz mühsam das gestohlene Pulver und wünschte sich genau 2 Stunden Schlaf. Als Braut und Bräutigam den Raum betraten, gab er keinen Mucks von sich. Jamie erwachte zum vorgesehenen Zeitpunkt in dem engen Verlies von Goschis Schrank. Er wusste nicht, wo er war, warum er dort war und woher der Düngergeruch kam. Dünne Lichtschlitze markierten die Umrisse der Schranktür. Er spähte durch die schmale Öffnung. Noch bevor ihm einfiel, was JJ getan hatte, bevor er einschlief, hörte er ganz in der Nähe Geräusche. Seltsame Geräusche, die aus einer menschlichen Kehle zu kommen schienen, aber selbst das ließ sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Eine Art schrilles Glucksen, eine Mischung aus Pfeifen und Gurgeln, untermalt von einem trockenen Rascheln, das an Papiergeknister erinnerte. So leise er nur konnte, schob Jamie die Schranktür auf. Laternenlicht sickerte durch den Spalt herein. Er sah 2 fleischige Knollen, runzlig und rosig. Es war ein Hinterteil über zwei fetten, faltigen Schenkeln, die in Waden und Knöchel übergingen und in einer weiten, zu einem Bündel zusammengerutschten Clownhose endeten. Das ganze Gestell bewegte sich in einem grotesken, gleichmäßigen Rhythmus, der zwar nichts anderes als Sex bedeuten konnte, zugleich aber etwas vollkommen Irrwitziges an sich hatte. Jamies Blicke wanderten aufwärts und er sah in Hüfthöhe der Gestalt einen Tisch mit einer Pflanze der Gattung Artyrium Felix Femina, gelbgrüne, gefiederte, mit allerlei Flitterkram geschmückte Farnwedel. In diesem Augenblick begriff Jamie, dass JJ ihn in das Brautgemach eingesperrt hatte. Heimgezahlt. Vor und zurück bewegte sich Goschis Hinterteil. Das Glucksen verstärkte sich, als Goschi sein Tempo steigerte. Das Holz der Schranktür knarzte. Goschi drehte sich um, das teigige Gesicht in zu dicken Wulsten verschoben, die Augen aus ihren Höhlen quellend. Sein Penis, in ein Kondom verpackt und 15 stolze purpurrosa Zentimeter lang, senkte sich und schlackerte traurig hin und her. Unheimlicher Zorn verzerrte seine Züge. Dann setzten die Schreie ein. Der Lärm durchdrang jeden Raum im Zelt. Kurze Stöße kreischender Wut. Ein Ausbruch war immer noch lauter als der vorangegangene. Jamie verkroch sich schaudernd in der hintersten Ecke des Schranks, während Goschi drohend vor ihm stand, die Hose immer noch heruntergelassen und sich in sein irres, ohrenbetäubendes Gebrüll hineinsteigerte. Er hob etwas vom Boden auf und trat einen Schritt auf Jamie zu. Es war eine Säge.
»Hilfe!«
schrie Jamie.
»Goschi!«
Das war Dupis Stimme. Gongo und Dupi traten die Tür ein und überblickten die Szene. Goschi, bewaffnet und erregt, Jamie zu seinen Füßen kauernd. Goschi wandte sich den beiden Eindringlingen zu und Jamie nutzte die kurze Ablenkung. Er drängte sich an Goschi vorbei und flitzte los wie ein Kaninchen, quer durch den Aufenthaltsraum und hinaus ins Freie. Er rannte über das Zirkusgelände, bis seine Knie nachgaben. Dann sah er sich um und erkannte, dass er am Grenzzaun war, ganz in der Nähe des Durchschlupfs, der in das sonderbare Niemandsland führte. Da er nicht wusste, wohin er gehen sollte, löste er die Zaunlatte und begab sich auf die andere Seite. Da es nicht jedermanns Sache war, sich in der Nähe der Schreckenskammer herumzutreiben, hatte Sven befohlen, die Kiste mit den Feuerwerkskörpern dort abzustellen. Er hegte nämlich die Absicht, das Zelt der Clowns mit einem Schlag in die Luft fliegen zu lassen. Dass er seine Pläne auch dieses Mal nicht verwirklichen konnte, lag an Chalice und einem Zirkusarbeiter, der als Slimmy, der rauchende Zwerg, bekannt war. Slimmy hatte die Angewohnheit, sich jeden Abend um 6 aus seiner Behausung zu stehlen und im Schatten der Schreckenskammer eine Zigarre zu rauchen, weit entfernt von seinen Feinden unter dem kleinen Volk. Eine weitere schlechte Angewohnheit von Slimmy war die, das abgebrannte Streichholz in den ausrangierten Reifen zu werfen, der umgekippt im Gras lag, 4 Schritte entfernt von der Kiste, auf der er Platz genommen hatte. Er führte genau Buch. Bis jetzt hatte er den Reifen 12.566 Mal getroffen. Etwas mehr als 50% aller Streichholzwürfe. An diesem Nachmittag sollten sich Slimmys Zielübungen, die er seit 60 Jahren Tag für Tag betrieb, als recht kostspielig erweisen. Die Explosion zerfetzte eine Wand der Schreckenskammer und dröhnte durch das Zirkusgelände. Im Zelt der Clowns setzte sich Gonko auf und murmelte, »Herrgott nochmal!« Dann rannte er in den Aufenthaltsraum hinaus, wo gerade ein Ziegelstein durch den Eingang geschossen kam. Aus einem plötzlichen Impuls heraus beschloss er, nach Winston zu schauen. Er lief von Zimmer zu Zimmer, klopfte oder presste das Ohr an die Türfüllung und horchte. Winston und JJ waren nirgendwo zu finden. Schockwellen. Am künstlichen Kirmeshimmel leuchteten weder Mond noch Sterne. Ein Vorteil für die Rebellen der Freiheitsbewegung, die zu ihrem Sondertreffen schlichen. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, dass Jamie an diesem Abend erscheinen würde, und als er zu der grimmig schweigenden Gruppe stieß und ihren Hass spürte, fragte er sich, ob er es nicht besser mit Goschis Zorn aufgenommen hätte. Randolph erhob sich.
»Und was willst du hier?«
fragte er, dich an unserem Ende weiden? Wie meinst du das? Erkundigte sich Jamie und entfernte sich so weit wie möglich von der Kante, die ins Nichts führte.
Ihn trifft ebenso wenig eine Schuld wie alle anderen,
sagte Fishboy und legte Randolph besänftigend eine Hand auf die Schulter.
Setz dich, Jamie.
Randolph schüttelte ihn mit einem leisen Fluch ab.
Dich trifft zwar keine Schuld, aber Randolph hat trotzdem recht,
fuhr Fishboy fort.
Wir sind praktisch erledigt. Die Pylos verfügen wieder über ihre Augen und Ohren. Dagegen sind wir machtlos.
Wir haben die Kugel schon einmal gestohlen, sagte Jamie. Vielleicht gelingt es uns ja wieder.
Irgendwelche Freiwilligen?
Fragte Fishboy ruhig.
Komm, Winston, zeig's ihm.
Wortlos schob Winston sein Hemd hoch, und Jamie hatte Mühe, einen Aufschrei zu unterdrücken. Ein blutroter Schein strahlte ihm entgegen. Er sah aus, als habe jemand den Brustkorb des alten Clowns ausgehöhlt und mit glühenden Kohlen gefüllt. Von den geschwärzten Hauträndern stieg Rauch auf. Ein Geruch von verbranntem Fleisch hing in der Luft.
»Schmerzt wie die Hölle«,
wisperte Winston.
»Der Materiemanipulator sagte, ich könnte in einer Woche wiederkommen und das Zeug entfernen lassen. Ich habe das Brennen mit Wunschpulver zu lindern versucht. Es ist zwar besser geworden, aber nicht völlig vorbei. Der Geruch macht mir zu schaffen. Vor allem der Geruch.«
Jamies Kehle schnürte sich zusammen. Wie leicht hätte ihn diese Strafe treffen können. Er legte Winston eine Hand auf die Schulter. »Tut mir leid.«
»Nicht deine Schuld«, murmelte Winston.
»Wie geht es weiter?«
erkundigte sich einer der Zwerge.
»Morgen ist Vorstellung. Noch können wir sie verhindern.«
»Nein«, sagte Winston schwach. »Vielleicht sollten wir das alles im Augenblick besser vergessen. Die Welt hat sie bis jetzt überlebt. Jahrtausende. Lohnt sich nicht, sie zu bekämpfen.«
Fishboys absonderliche Züge waren wie aus Stein gemeißelt.
»Niemand würde es dir verdenken, wenn du aussteigen wolltest, Winston. Aber ich mache weiter. Gar nichts zu unternehmen wäre quälender, als sie zu bekämpfen.«
»Das wage ich zu bezweifeln«, sagte Winston. »Sie haben mich noch gut wegkommen lassen.«
Seine Stimme versagte. Er wandte sich zum Gehen.
»Wir sehen uns später. Ich brauche jetzt Schlaf. Und noch eine Dosis Wunschpulver. Das Brennen nimmt nämlich zu.«
Sie starrten ihm hinterher, als er benommen zum Übergang schlurfte. Der Löwendompteur lief ihm nach und half ihm über die schmalste Stelle des Weges. Sobald er ihren Blicken entschwunden war, ergriff Fishboy das Wort.
»Ihr wisst nun, wie sie mit Rebellen umgehen. Wir müssen weiter Druck machen. Ich bin bereit, mein Leben für einen Angriff zu riskieren. Gibt es jemanden unter euch, der dieses Wagnis nicht auf sich nehmen würde?«
»Nein«, erwiderte Jamie. Randolph sah ihn überrascht und zugleich geringschätzig an. Jamie hielt seinen Blick stand. »Sagt mir, was ich tun soll. Ich übernehme jede Aufgabe.«
»Beweis dich erstmal«, erklärte der Akrobat.
»Wie?«
»Nun komm endlich zur Vernunft, Randolph«,
mahnte Fishboy.
»Also, was ist?«
Jamie sprang auf und ballte die Fäuste. Die Zwerge beäugten ihn neugierig, als hofften sie auf einen Zweikampf.
»Wie kann ich mich denn beweisen?«
Fishboy redete mit mühsam bewahrter Geduld über ihn hinweg.
»Unser nächster Schritt besteht darin, Kurt Pylo bis ins Mark zu erschüttern. Er kennt bis jetzt nichts außer Speichelleckerei und blindem Gehorsam. Er muss mal das Gefühl bekommen, dass ihm der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, selbst wenn das nur eine Illusion sein sollte.«
»Wie?« fragte Jamie noch einmal, ohne den Blick von Randolph zu lösen.
»Ich werde tun, was ihr verlangt. Überlasst mir den gefährlichsten Teil des Unternehmens, was immer das auch sein mag.«
Fishboy starrte ihn aufmerksam an. Seine Kiemen pulsierten.
»Ist das dein Ernst?«
»Ja.«
»Also gut, Jamie. Du kannst die Aufgabe haben, die ich Randolph zuweisen wollte. Den Einbruch.«
»Ein Einbruch? Geht in Ordnung. Wo?«
»In Kurts Wohnwagen«,
sagte Randolph mit einem Lächeln.
Da steigst du aus, besagte das Lächeln.
Jemand muss dort eindringen und alles verwüsten. Ich lasse dir den Vortritt.
Ehe Jamie antworten konnte, wandten sich alle Köpfe dem schmalen Pfad zu. Winston kam auf sie zugelaufen. Seine Schritte waren so unsicher, dass er mehrmals über die Kante zu kippen drohte. Winston stützte sich mit einem Arm am Zaun ab und rang nach Luft. Seine Augen waren weit aufgerissen.
»Was ist los?«
Fishboy rannte auf ihn zu, gefolgt von den anderen.
»Ein Angriff«,
stieß Winston hervor. Sein Atem ging immer noch keuchend.
»Auf die Schreckenskammer! Eine Explosion! Seht zu, dass ihr auf das Gelände zurückkehrt! Schnell! Jeder ist für sich selbst verantwortlich!«
»Irgendjemand beteiligt?«
erkundigte sich Fishboy. Als niemand die Hand hob, wandte er sich wieder Winston zu.
»Erzähl uns alles, was du weißt, aber beeil dich!«
»Viel ist es nicht«, sagte Winston. »Ich stieß auf einen Zirkusarbeiter, der mir zurief, dass die halbe Schreckenskammer in die Luft geflogen sei. Die Pylos sind vor Ort. Kurt dreht durch. Er verwandelt sich.«
Fishboy erstarrte.
»Verwandelt sich? Wie meinst du das?«
»Verändert die Gestalt, das Gesicht, stößt ein seltsames Geheul aus. Ich denke, diese Geschichte hat ihm arg zugesetzt. Er bricht zusammen. Los, kommt! Wir müssen zurück! Alle!«
Die Gruppe überwand im Gänsemarsch den schmalen Sims. Fishboy hob eine Hand und rief,
»Wartet!«
Er schien fieberhaft nachzudenken. Dann nickte er und fuhr fort,
»Okay, hört zu! Jeder von euch steigert in dieser Nacht seinen Einsatz. Vergesst die Gefahr und greift mit Volldampf an. Sie werden einige von uns erwischen, bestrafen und töten oder ihnen noch Schlimmeres antun. Aber lasst euch davon bloß nicht abhalten. Vielleicht ist es das letzte Opfer, das wir bringen müssen. Vielleicht bedeutet diese Nacht das Ende für den Zirkus. Jamie, du nimmst dir wie geplant den Wohnwagen vor. Jetzt sofort, während Kurt sich um die Schreckenskammer kümmert.«
»Was genau soll ich dort tun?«
fragte Jamie, der zum ersten Mal ernsthaft darüber nachdachte, worauf er sich da eingelassen hatte.
»Komm, streng dein Verstand an!«
Fishboy klang gereizt.
»Du weißt selbst, was Kurt am meisten hasst. Aufsässigkeit! Also, sei aufsässig, Jamie! Mach alles kaputt, woran ihm persönlich liegt! Wenn du das nicht schaffst, sag es jetzt. Dann schicke ich einen anderen.«
Jamie stöhnte. Während er zurück zum Übergang hastete, konnte er hören, wie Fishboy Winston befahl, unverzüglich den Goshi-Plan durchzuführen. Jamie fragte sich, was zum Henker das heißen mochte, und fühlte sich vage erleichtert, dass ihm diese Aufgabe erspart geblieben war. Nun, wenn JJ wirklich erreichen wollte, dass Kurt ihn aus seinen Klauen entließ, dann bekam er jetzt vielleicht die Chance dazu. Falls Jamie lange genug lebte, um noch einmal die Schminke aufzutragen. Er zwängte sich durch die Zaunlücke, atmete tief durch und rannte zu Kurts Wohnwagen. Die Detonation war eine Stunde alt. Eine beachtliche Menschenmenge hatte sich am Unglücksort eingefunden. Die Seitenwand der Schreckenskammer sah so abgerissen wie ein Schorfgrind aus, und aus der frischen Wunde quoll fahlrotes Licht in die Nacht, wie Blut, das sich mit Wasser vermischte. Im Obergeschoss befand sich der Materiemanipulator, der zum ersten Mal in seinem Schattendasein unfreiwillig in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geriet. Der kleine Mann mit dem teigigen Gesicht starrte der neugierigen Menge aus einem Labor entgegen, das an ein Hotelzimmer in der Hölle erinnerte. Die hintere Wand bestand aus Fleisch, einem flachen, pulsierenden Gewebe aus Haut und Adern. Grausige, blutüberströmte Kreationen aus menschlichen und tierischen Körperteilen lagen sterbend im Raum, umhergeschleudert durch die Explosion, manche auch eingebettet in die Wand. Hier entstanden die Monster. Hier wurden all jene bestraft, die gegen die Regeln verstießen. Hier landeten immer wieder Zirkusbesucher als Spielzeug für den Mann, der Skulpturen aus Fleisch schuf. Jetzt aber schien er selbst gefangen im Scheinwerferlicht, unfähig, sich zu rühren. Erst nach langer Zeit schlich er fort und versteckte sich hinter einer seiner zuckenden Statuen. Nun fanden die Betrachter Zeit, sich mit einem Phänomen zu beschäftigen, das sie noch mehr verstörte. Kurt Pylo. Kurt und George waren sofort nach der Detonation auf der Bildfläche erschienen, aber George hatte die Flucht ergriffen, als er sah, in welcher Verfassung sich sein Bruder befand. Kurts Mundwinkel blieben zur Maske eines Lächelns verzerrt. Zwischen den halb geöffneten Lippen blitzten gelbe Riesenzähne und ein grollendes Lachen stieg aus seiner Kehle auf, als seien die Zähne Gitterstäbe, die einen schadenfrohen Verrückten in Schach hielten. Gluckste Kurt. Offenbar versuchte er den Vorfall als einen Streich zu verbuchen, den man ihm gespielt hatte, und kämpfte mit aller Macht darum, den Schein seiner üblichen guten Laune zu wahren. Die Belastung war immens, und sie machte sich bemerkbar. Wie Winston bereits berichtet hatte, ging eine Veränderung in Kurt vor. Seine Augen glommen weiß, die gebräunte Haut spannte sich zum Zerreißen über Wangen und Kieferknochen, und das Kinn schob sich nach vorn. Die Hände waren zu Fäusten geballt und zitterten.
Stieß er hervor. Also, das ist doch mal was. Das ist doch mal was zum Lachen. Wir haben Verräter unter uns. Und ich.
Seine Worte gingen in ein Grollen über, das aus den Urtiefen eines Krokodilschlunds zu kommen schien und gleich darauf wieder von seinem abgehackten Gelächter überlagert wurde. Er durchstreifte das Chaos. Unter seinen Füßen zerbröckelten Gips und Glas. Die Umstehenden wichen zurück. Kurts Hemd dehnte sich um die Schultern. Eine geheimnisvolle Schwellung zeichnete sich unter dem Stoff ab. Wieder eine dröhnende Lachsalve. Das Hemd zerriss und ein mächtiger Buckel kam zum Vorschein. Die Zuschauer ergriffen die Flucht. Im Zelt der Clowns angelangt, sah Gonko, wie sich Winston vom Eingang zurückzog. Gonko nickte ihm zu, erleichtert, dass er in Sicherheit war, doch dann stutzte er. Winston hielt eine Hand hinter den Rücken, als versteckte er dort etwas.
»Was hast du da in der Hand, mein Lieber?« fragte Gonko.
»Nix, Gongs«, entgegnete Winston. »Sieh!«
Er streckte ihm die Hand entgegen, sie war leer.
»Warum fragst du?«
»Ich glaube, da kommt einiges auf uns zu«, meinte Gonko. »Deshalb versammle ich jetzt die Truppe. Uns bleibt keine Zeit für Spielchen.«
»Wenn du willst, suche ich nach JJ«, sagte Winston.
Gonko nickte.
»Tu das!«
Der Boss warf ihm einen prüfenden Blick zu, der besagte,
»Mir ist klar, dass du irgendeine linke Tour planst, Alter. Aber ist es etwas, worüber ich Bescheid wissen muss, oder etwas, worüber ich gar nicht Bescheid wissen will?«
»Wohl eher Ersteres«, dachte Winston. Hinten in seiner weiten Hose steckte ein Büschel gefiederter, gelbgrüner Farnwedel. Was Gonko, dem Himmel sei Dank, nicht bemerkt hatte, war die dünne Spur, die von Winstons Hosenboden zurück zu Goschis Zimmer führte. Wenn alles nach Plan verlief, sollte diese Spur an der Hütte der Wahrsagerin enden. Winston atmete tief durch und verdrängte den Schmerz, den die immer heißer glühende Höhle in seiner Brust verursachte. Unterdessen kämpfte Jamie drüben bei Kurts Wohnwagen darum, die Beherrschung zu behalten. Es roch in der Enge des Wohnwagens, der nur durch eine kleine Gaslampe auf dem Schreibtisch erhellt wurde, nach Zoo. Motten und Mücken umschwirrten das Licht. Jesus blickte von einem halben Dutzend Plastikkruzifixen auf ihn herab.
»Sehr geschmackvoll, Mr. Pilo«, wisperte Jamie. »Vielen Dank für das tolle Ambiente.«
Hier ging nichts. Er begann, die Bibeln zu zerreißen, die sich auf dem Schreibtisch stapelten. Jede Seite eines jeden Exemplars war mit Textmarkern verschmiert. Jamie ließ die Papier- und Pappefetzen zu Boden rieseln. War das genug Verwüstung? Es kam ihm nicht so vor. Jamie schnitt eine Grimasse und ließ die Hose herunter. Er hockte sich auf die Schreibtischplatte und ging ungemein gründlich zu Werk, was angesichts der äußeren Umstände gar nicht so einfach war. Er wischte sich mit Bibelseiten ab und klebte sie an die Wand. Er holte ein Kruzifix vom Haken und verteilte damit die Fäkalien auf dem ganzen Schreibtisch. Die Pisse tropfte in kleinen Bächen zu Boden. Was zum Henker konnte er noch anstellen? Der Aktenschrank an der Wand hinter dem Schreibtisch. Er rüttelte daran und das Ding kippte mit einem Heidenlärm nach vorn. Die beiden obersten Schubladen gingen auf und verschütteten ihren Inhalt. Kein Papierkram, wie Jamie vermutet hatte, sondern unzählige kleine weiße Klunker, die wie Hagel zu Boden prasselten. Zähne. Tausende und Abertausende von Zähnen. Obwohl sich Jamie erst seit einigen Minuten hier befand, meinte er doch, dass er genug getan hatte. Als er sich zum Gehen wandte, hörte er ein leises Stöhnen und ein Getrampel unter dem Schreibtisch. Panik durchzuckte ihn wie ein elektrischer Schlag. Er untersuchte den Schreibtisch und entdeckte neben der untersten Schublade einen kleinen Hebel, der Ähnlichkeit mit einer Handbremse hatte. Er zog daran, ohne zu wissen, was ihn erwartete. Eine Feder wurde dadurch betätigt. Mit leisem Knarren glitt ein flacher Unterschrank auf die Tür des Trailers zu. Darin eingepfercht lag der Priester, Kurts Geburtstagsgeschenk. Er zitterte am ganzen Körper und sah Jamie mit den Augen eines gehetzten Tieres an. Jamie bückte sich und schnitt die Stricke an den Handgelenken des Gefangenen durch.
»Scht, ich lasse Sie hier raus«, sagte Jamie, »aber geben Sie keinen Mucks von sich.«
»Gott sei Dank«,
stammelte der Priester. Die Worte klangen undeutlich und Jamie sah auch warum. Kurt hatte dem Mann sämtliche Zähne ausgebrochen. Jamie stützte ihn und gemeinsam stolperten sie aus dem Wohnwagen. In ihrer Hütte beobachtete Charlize den Zauberer durch die Kristallkugel. Zweimal war er entschlossen ins Freie getreten mit einem wilden Glanz in den Augen und beide Male hatte er gezögert und eine Weile überlegt, um dann wieder umzukehren. Die übrige Zeit hatte seine Stimmung zwischen rasendem Zorn und stumpfer, untätiger Verzweiflung geschwankt. Charlize hatte ihren Namen ein Dutzend Mal von seinen Lippen abgelesen. Ihr war die vermeintliche Ursache seines Hasses bewusst. Die Zerstörung seines albernen Labors. Aus irgendeinem Grund gab er ihr die Schuld daran, obwohl sie doch überhaupt nichts damit zu tun hatte. Gerade als sie sich zu der Entscheidung durchgerungen hatte, ihre Überwachung abzubrechen, klopfte jemand an die Tür. Mit einer geschickten Drehung aus dem Handgelenk verstellte sie den Blickwinkel der Kugel. Zu ihrer Verblüffung stand George Pilo vor ihrer Hütte.
»Aufmachen!«
bellte er. Sie ging an die Tür und öffnete.
»Was ist denn los, George?«
»Sprich nicht in diesem Ton mit mir«,
keifte dieser.
»Etwas Seltsames geht hier vor. Gib mir die Kugel, ich brauche sie.«
»Ach, du kleiner Scheißer«, dachte sie. »George, bitte. Das geht gerade ganz schlecht. Was immer du beobachten willst, ich übernehme es für dich.«
»Also das ist doch die Höhe!«
George presste sein Gesicht in ihren Bauch und spähte mit boshaft glitzernden Augen zu ihr hinauf.
»Bin ich nun der Boss oder nicht, Charlize? Gib das Ding her! Für jeden Einwand, den du nicht bringst, erhältst du die Kugel einen Tag früher zurück.«
»George, sagte ich Tag? Eigentlich meinte ich Jahr.« »Du verstehst nicht«, sagte Charlize, obwohl sie wusste, dass nun jedes Wort vergeblich war. »Mein Leben ist in Gefahr.«
»Also, das musst du mir mal näher erläutern. Ich lasse den Zirkus vor die Hunde gehen, während ich hier rumstehe und du dich ausheulst. Gib mir endlich die Kugel.«
Ohne ihn anzusehen, reichte sie ihm das Instrument. George riss die Kugel an sich und verließ die Hütte, so schnell ihn seine Napoleonbeinchen tragen konnten. Mit blitzenden Augen sah ihm Charlize nach.
»Du kommst auch noch dran, mein Kleiner«, murmelte sie, als sie die Tür hinter ihm schloss und zusperrte.
Auf dem eiligen Marsch zu seinem Wohnwagen erinnerte George an einen Miniaturfeldwebel in einem Film, der zur Steigerung der Komik mit doppelter Geschwindigkeit ablief. Aber seine Züge zeigten nicht den Hauch eines Lächelns. Im Wohnwagen angelangt, stellte er die Kristallkugel auf seinen Schreibtisch und starrte sie finster an. Kurt durchstreifte immer noch die eingestürzte Schreckenskammer, während sich die übrigen Zuschauer längst zerstreut hatten. George schwenkte weiter zu Kurts Wohnwagen und entdeckte etwas, das seine Augen schier überquellen ließ. Dieser neue Clown, Jay noch was, schlich da zusammen mit Kurts Pfarrer den Weg entlang. George stieß ein kurzes Bellen aus, das wie Lachen klang. Er griff sich einen der Notizblöcke, die dem Buchhalter gehörten, und kritzelte »Übeltäter«. Darunter schrieb er als ersten Namen »Jay, der Clown«. Dann schwenkte er weiter zum Zelt der Akrobaten. Nur Randolph war zu Hause und aus irgendeinem bizarren Grund verteilte er gerade dampfenden Mist aus einem prallgefüllten Sack über die Möbel.
»Weshalb zum Henker versaut er das eigene Zelt?«, dachte George verwundert.
Als nächstes platzierte Randolph eine rote Pappnase mitten auf die mit Dung verschmierte Velour-Couch und rannte davon. Kopfschüttelnd setzte George Randolph ebenfalls auf seine Liste. Er verbrachte die nächste Stunde vor der Kristallkugel und beobachtete seltsame Vorgänge, die, so unglaublich es ihm auch vorkam, doch verdammt gut organisiert wirkten. Immer wieder murmelte er,
»Der auch«,
oder
»Ha, hab ich euch erwischt«,
und trug einen neuen Namen in seine Liste ein. Binnen kürzester Zeit enthielt seine Aufstellung ein Dutzend Namen. George rief nach dem Buchhalter, der eifrig angewetzt kam.
»Bringen Sie das zu Kurt«,
befahl George und reichte ihm die Liste.
»Ich glaube, er hält sich immer noch in der Nähe der Schreckenskammer auf. Wenn nicht, so befindet er sich vielleicht in seinem Trailer.«
Der Buchhalter nickte so heftig, dass seine Hamsterbäckchen zitterten und zog los. Eigentlich brauchte George seine Dienste von jetzt an nicht mehr. Kurt strich nicht mehr um die Schreckenskammer herum. Er stand im Eingang seines Wohnwagens, ließ die Blicke langsam umherwandern und nahm jede Einzelheit seines entweihten Arbeitszimmers auf. Die verstreuten Zähne, die menschlichen Exkremente, die zerfetzten Bibeln und den offenen, leeren Unterschrank. Hinter ihm räusperte sich jemand. Kurt fuhr zusammen, als sei er aus einer Trance erwacht, und drehte sich um. Kurt Pilo hatte kaum noch Ähnlichkeit mit einem menschlichen Wesen. Die untere Hälfte seines Gesichts hatte sich in eine Waffe verwandelt, die eher an ein umgekehrtes Haifischmaul als an das Kinn eines Menschen erinnerte. Den Anblick dieses Gesichts hatte Pilo Senior mit ins Grab genommen. Der Oberkiefer senkte sich wie eine Zugbrücke. Fragte Kurt. Dem Buchhalter blieb etwa eine Sekunde Zeit, um zu erbleichen und sich in die Hose zu machen, ehe ihm Kurt den Kopf abriss. Mit einem dumpfen Aufprall plumpste er ins Gras.
»Was haben wir da angerichtet? Ein Gemetzel. Wir müssen uns besser beherrschen.«
Er bückte sich und hob mit überlangen Fingern, die Knochen hatten die Haut gesprengt, das Blatt Papier auf, das dem Buchhalter entglitten war. Er überflog die Notiz. Er kannte die aufgelisteten Namen, auch Gesichter, die zu den Namen gehörten. Die Übeltäter.
Oh.
Grunzte Kurt, verließ seinen Wohnwagen und begab sich zum Zelt des Clowns. Goshi stand reglos im Eingang seines Zimmers, wie eine Säule aus Schmalz, die jemand in grobe menschliche Umrisse gepresst und dann grell angemalt hatte. Der schwarze Blumentopf lag vor ihm auf dem Boden, die Erde in Form einer riesigen braunen Träne verteilt. Die Fetzen gefiederter gelbgrüner Wedel bildeten eine Spur, die über die Schwelle in den Korridor hinausführten. Dupi schien die Stimmung seines Bruders aus der Ferne zu spüren. Er kam aus seinem Zimmer gerannt und rief,
»Goshi! Goshi!«
Der ohrenbetäubende Schmerz, den Goshi fühlte, blieb niemandem auf dem Zirkusgelände erspart. Die Glühbirnen im Zelt zersprangen. Ein dünner Blutfaden rieselte aus Dupis Ohr, als er den leeren Topf anstarrte.
»Oh, Goshi«, sagte er atemlos. »Oh nein, Goshi!«
Goshi deutete mit steif ausgestrecktem Arm auf die Blätterspur und sein Mund klappte stumm auf und zu.
»Ich weiß, Goshi«, sagte sein Bruder. »Vielleicht sollten wir ihr folgen. Vielleicht sollten wir schauen, wo sie hinführt, Goshi. Ja, das wäre vielleicht das, was wir tun sollten. Komm, Goshi, komm!«
Mugabo hatte sich in einen paranoiden Zorn hineingesteigert. Er versuchte ihn zwar zu unterdrücken, aber das Feuer wollte endlich heraus und spielen.
»Nein, ich muss nachdenken. Sicher gehen, dass sie es wirklich ist. Sicher gehen.«
Der Kampf tobte seit zwei Nächten und Mugabo war dabei, ihn zu verlieren. Und genau in diesem Augenblick durchbohrten Goshis Schreie seine Ohren wie spitze Pfeile. Mugabo war zu Boden gestürzt und zitterte am ganzen Körper.
»Sieh nur, was sie getan hat«,
wisperte er.
Glühe!«
befahl er und erhob sich, trat die Tür ein und lief in die Nacht hinaus. Nachdem George gegangen war, hatte Charlize ihre Tabellen zu Rate gezogen und errechnet, dass der Angriff dicht bevorstand. In höchster Eile hatte sie ihre Falle errichtet. Sie warf einen Blick auf ihre Taschenuhr. In genau 2 Minuten war Mugabo erledigt, für immer von seinem Elend erlöst. Soeben hatten die Zigeuner einen Wagen mit Holz für die Kraftmenschen beladen. 4 lose Pflastersteine befanden sich auf der Straße an einer genau vorherberechneten Stelle. Wenn der Wagen an ihrer Hütte vorbeirumpelte, würde er zur Seite kippen, mit einem Rad von der Straße abkommen und gegen ihre Schwelle krachen, auf der zu diesem Zeitpunkt Mugabo stünde. Das Holz würde ihn zerquetschen, wie ein Insekt. Es war kein perfekter Plan, da einige Dinge dem Zufall überlassen blieben, aber es war doch das Beste, was sie in der Eile zu Wege brachte. Jemand hämmerte gegen die Tür. Charlize warf einen ungläubigen Blick auf ihre Taschenuhr. Er kam zu früh. 1 Minute und 40 Sekunden. Konnte sie sich verrechnet haben? Unmöglich. Wieder das Hämmern an der Tür. Sie musste ihn einfach noch 70 Sekunden lang hinhalten. Sie zog sich von der Tür zurück, falls er auf die Idee kommen würde, sie zu sprengen.
»Wer ist da?«
rief sie.
»Mach die Tür auf, Shell. Das hättest du nicht tun dürfen. Das hättest du echt nicht gedurft.«
»Moment mal.«
»Wer ist da?«
fragte Charlize.
»Oh, Scheiße. Hört mal her, ihr beiden Blödköpfe. Ich weiß zwar nicht, wo euer Problem liegt, aber du bist hin!«
kreischte Goshi. Charlize zuckte zusammen und hielt sich die Ohren zu.
»Aber wenn ihr nicht von der Tür weggeht...«
Zu spät. Sie hörte ein metallisches Geräusch, als hiebe jemand mit einer Axt auf eine Eisenkette ein. Hufschläge kamen näher. Charlize sprang im gleichen Augenblick nach hinten, als der Wagen gegen den Eingang donnerte. Die Tür fiel nach innen. An ihren Bohlen klebten 2 plattgewalzte Gestalten in grellen Kostümen, geblümt und gestreift. Dupi hatte die Holzladung im Genick erwischt. Wäre sie gegen seinen Oberkörper gekracht, er hätte es vielleicht geschafft. Clowns hielten einiges an Stößen aus. Charlize fragte sich, warum ihre Sternkarten das Kommen von Mugabo angekündigt hatten, wenn dann an seiner Stelle die verrückten Zwillinge mit irgendeinem Kummer vor ihrer Haustür auftauchten. Plötzlich zuckte ein grellweißer Blitz auf, gefolgt von einer Feuerzunge in orange-rot, als Mugabos geballte Energie Goshi traf. Der Magier hatte Goshi an der Tür gesehen, wo der Kerl das gleiche schrille Zeug von sich gab, das ihn Minuten zuvor aus seinem Zelt getrieben hatte. Charlize verkroch sich unter dem Tisch und schob eine Faust in den Mund. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals.
»Was für ein Ende«,
dachte sie.
»Und ich habe es kommen sehen. Gefangen wie eine Ratte. Abgefackelt. Ich hatte die Macht einer Göttin und konnte meinem Schicksal doch nicht entrinnen.«
Aber Mugabos Wut war verraucht und völlig perplex starrte er auf die beiden toten Clowns herab. In den verworrenen Tiefen seines Gehirns setzte sich der Eindruck fest, dass die ganze Zeit über Goshi der Antagonist gewesen war. Und so machte er vor der Hütte der Wahrsagerin kehrt und wankte den schmalen Weg zurück. Die Feuer in seinem Innern waren erloschen. Zumindest für den Augenblick. Die Minuten tickten weiter und Charlize begriff allmählich, dass Mugabo sie verschont hatte. Aus einem der Bände in ihrem Bücherregal holte sie einen Passierschein, den sie vor langer Zeit dort versteckt hatte. Für Notfälle. Dann schlich sie sich durch die Schatten zur Budengasse, wo sich der Ausgang des Zirkusgeländes befand. Das Unheil kam näher. Kurt kam näher. Unterwegs sah sie Fishboys neuen Helfer Steve unter dem hölzernen Torbogen der Budengasse hervorkommen. Einen Hotdog in der Hand und Schmiereflecken an der Arbeitskleidung.
»Der Junge hat noch genau 1 Stunde zu leben«, dachte Charlize.
Sie erschauerte und blieb mit einem Ruck stehen. Sie packte Steve am Arm, sah ihm in die Augen und sagte,
»Komm mit,
Wir hauen ab.
Was?
Steve runzelte die Stirn.
Warum? Darum. Wegen Kurt. Stell jetzt keine Fragen. Komm.
Demaskiert. Gonko hörte den Lärm, fand jedoch, dass diese Schweinerei andere in Ordnung bringen sollten. Er betrat den Aufenthaltsraum und wäre um ein Haar umgefallen, als er sah, was da draußen auf ihn wartete. Es dauerte einen Augenblick, bis ihm dämmerte, dass das Kurt war. Er hatte mittlerweile mehr Ähnlichkeit mit einem Dinosaurier als mit einem Menschen. Die obere Hälfte seines Gesichts klebte wie eine zerbrochene Maske am Scheitelansatz. Seine Beine hatten Hose und Schuhe gesprengt. Schuppenbedeckte, muskelbepackte Säulen mit Klauen, die sich tief in das zertrampelte Gras gruben. Seine tiefe, kultivierte Stimme klang immer noch jovial, aber das Haifischmaul hatte Mühe, Worte zu formen.
Gonko, sonst hast du immer einen kleinen Scherz auf Lager, wenn ich anklopfe.
Gonko schluckte, blinzelte, rieb sich die Augen und überlegte einen Moment, was Kurt wohl meinte. Dann fiel es ihm ein und er nickte erleichtert.
Klar, Boss,
sagte er und schluckte wieder.
Nein, danke, wir kaufen nichts.
Die Kiefer erzitterten. Kurts Gelächter klang, als überlagerte ein dumpfes Krokodilgebrumm seine gewohnte Tonhöhe in einer Zweistimmigkeit, die das Blut in den Adern erstarren ließ.
Oh!
Gonko wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Gonko, es gibt Verräter in unserem Zirkus,
fuhr die schreckliche Stimme fort.
Aber die Show muss weitergehen. Das siehst du doch auch so, Gonko. Oder?
Gonkos Stimme war zu einem heiseren Flüstern herabgesunken.
Ja, Boss, das sehe ich auch so. Mein Bruder hat diese Liste aufgestellt.
Kurt hob eine Hand, genauso knochig und mit Schuppen bedeckt wie sein Kinn, und schwenkte ein Blatt Papier. Seine Augen bohrten sich aus großer Höhe in Gonko hinein.
Zwei deiner Leute stehen drauf. Das ist eine Schande, Gonko, aber darüber sprechen wir noch später. Komm, Gonko, es gibt Arbeit.
Nur eine Tür trennte Jamie von den Albträumen draußen. Er kauerte in seinem Zimmer und wartete auf das Ende. Er hatte Schritte im Aufenthaltsraum gehört und einen flüchtigen Blick von dem Ding erhascht, in das sich Kurt Pilo verwandelt hatte. Dann war er zurückgerannt, hatte sich zitternd auf sein Bett geworfen und wie ein Embryo zusammengerollt. Jamie glaubte nicht mehr, dass er diese Nacht überleben würde. Kurt wusste, dass er zu den Rebellen gehörte. Es war bekannt, dass er den Priester gerettet, zu der losen Holzplanke im Zaun geführt und ihm die sicherste Stelle auf der anderen Seite gezeigt hatte. Woher wusste er, dass Kurt das alles bekannt war? Er wusste es nicht. Draußen auf dem Zirkusgelände hörte er das tiefe vulkanische Grollen Kurt Pylos, der seine Maske abgestreift hatte. Jamie erhob sich und ging ruhig durch den Aufenthaltsraum, mit festem Schritt und gleichmäßigem Herzschlag. Wenn er es bis zum Rand des Abgrunds schaffte, ehe sie ihn entdeckten, war das wohl eine Art Sieg. Wenn nicht, nun ja, dann spielte es auch keine Rolle mehr. Immer mehr Leichen pflasterten den Weg. Gonko mordete so eifrig wie nur möglich, weil er merkte, dass der Boss ihn im Auge behielt. Noch am Vortag wäre Gonko vor Begeisterung ausgerastet, wenn man ihm erklärt hätte, dass er zusammen mit Kurt die Akrobaten niedermetzeln dürfte. Aber jetzt hatte er dabei kein gutes Gefühl. Die Show ging nicht weiter. Kurt stampfte zum Zelt der Monstershow, dicht gefolgt von Gonko. Fishboy erwartete sie bereits am Eingang. Er wirkte winzig, als Kurt vor ihm aufragte, von oben bis unten mit Blut verschmiert. Fishboy stand mit verschränkten Armen da und hielt Kurts bohrenden Blicken gelassen stand. Nur ein einziges Mal zuckten seine Kiemen. Gonko, der sich hinter Kurt verschanzte, musterte ihn ungläubig und signalisierte ihm, er solle den Eingang freigeben. Warum zum Teufel versuchte er überhaupt, Kurt die Stirn zu bieten? Hinter Fishboy beobachteten die Missgestalten in ihren Glaskäfigen stumm das Duell der Blicke.
»Du hast dir aber Zeit gelassen«,
sagte Fishboy, ohne Gonko zu beachten.
»Wir warten schon eine ganze Weile auf diesen Moment. Die meisten von uns hätten sich längst umgebracht. Wäre da nicht die leise Hoffnung gewesen, dass wir dich mit in den Tod nehmen könnten?«
»Fishboy, was...«
begann Gonko, musste seinen Satz aber nicht beenden. Kurt griff unvermittelt an. Es war in einer Sekunde vorbei.
»Siehst du, Gonko«,
sagte Kurt und drehte sich um. Wasserfälle von Blut quollen zwischen seinen Zähnen hervor und liefen den Hals entlang.
»Verräter! Überall! Weg mit ihnen, Gonko!«
Gonko gehorchte. Minuten später waren sämtliche Missgestalten der Monsterschau erledigt.
»Bodengasse«,
befahl Kurt, dem das Sprechen immer schwerer fiel.
»Noch mehr Verräter auf der Liste. Halten sich dort versteckt. Die Show muss weitergehen, Gonko.«
»Wenn du das sagst, Boss«,
murmelte Gonko und erstarrte, als Kurt plötzlich den Kopf hob und ein markerschütterndes Geheul zum Himmel sandte. Dann preschte die Bestie los, mit stampfenden Schritten, die den Boden erzittern ließen. Allem Anschein nach war Gonkos Hilfe nicht mehr nötig. Der Anführer der Clowns ließ seine Blicke noch einmal über die niedergemetzelten Monster schweifen und dachte:
»Höchste Zeit für einen kleinen Urlaub. Zeit, seine Leute einzusammeln und sich so schnell wie möglich vom Acker zu machen.«
JJ stand auf und klopfte sich den Staub aus den Kleidern.
»Oh Mann, das nennt man bis zum Hals in der Scheiße stecken«,
sagte er und half Roughshot auf die Beine.
»Danke für deine Hilfe. Dafür hast du was gut.«
»Bedank dich bei Gonko«,
entgegnete Roughshot.
»War seine Idee.«
Er hielt den Kopf schräg und horchte auf die Schreie der Zirkusratten, die, wodurch auch immer, völlig außer Rand und Band geraten schienen. Dann ließ er die Schminke und den Handspiegel fallen und rannte zurück zum Zelt der Clowns.
»Los, beeil dich«,
rief er über die Schulter. JJ folgte ihm durch obskure Hintergassen.
»Oh,
brüllte etwas. Es klang entfernt nach. Es war Kurt. Es musste Kurt sein. JJ hielt mitten im Lauf inne und überlegte, ob er sich die Show ansehen sollte oder nicht. Er hatte darauf gewartet, seitdem der Koloss zum ersten Mal begegnet war. Und dann fiel ihm mit einem Schlag alles ein. Jamie hatte diesmal nicht die Zeit gefunden, seine Erinnerungen zu löschen, bevor Roughshot ihm aufgelauert war. JJ warf einen raschen Blick auf die geschützten Dateien.
»Hey, sieh mal da, geheime Treffen, Verschwörung!«
Und musste zugeben, dass er Verständnis für Jamies Entschluss hatte, ihm all das Zeug vorzuenthalten. Jamie war ein Feind des Zirkus und machte JJ indirekt zum Mitschuldigen. Ohne dass er selbst etwas dafür konnte, war JJ ein Verbrecher.
»Du verdammter Hurensohn!«
schrie er.
»JJ?«
rief jemand. Er drehte sich um und sah Gonko neben Roughshot stehen. Gonko war von oben bis unten mit Blut bespritzt.
»Bist du immer noch ein Clown?«
fragte Gonko.
»Alles andere ist mir egal. Wir hauen ab. Die Clowns sind raus aus der Show. Wir tauchen unter und warten ab, bis die Kacke hier nicht mehr dampft.«
»Wir hauen ab? Aber wohin?«
»Weiß ich nicht. Komm, wir sind unterwegs zu Georgies Trailer, um uns ein paar Passierscheine zu besorgen. Du, ich, Ruff und Winston. Gosh und Dupes haben endlich doch noch den Abgang gemacht. Gehen wir!«
»Okay«,
sagte JJ.
»Ich komme mit.«
Über das Zirkusgelände kam ein Gebrüll, das den Boden erbeben ließ. Der Lärm, der gleich darauf folgte, hörte sich an, als werde ein Haus in seine Bestandteile zerlegt.
»Mann, ist der von der Rolle«,
murmelte Gonko.
»Wer hat Gott den Herrn gelästert?«
Kurts Stimme grollte wie Donner über das Zirkusgelände.
»Oh Mann, da kommt er«, sagte Gonko. »Beeilt euch!«
Gonko, Roughshot und JJ rannten auf Georges Trailer zu.
»Also, wir fordern von Georgie die Passierscheine und wenn er sie nicht sofort ausspuckt, kann er mit unserer freundlichen Unterstützung für immer ausmustern. Alles soweit klar?«
Roughshot und JJ nickten. Gonko trat gegen die Tür, aber von innen ertönte kein »Herein«. Achselzuckend riss er sie auf und die Clowns stürmten über die Schwelle. Gonko durchwühlte die Schreibtischschubladen, bis er die Passierscheine fand. Eben, als er die Formulare hochhielt und »Abmarsch« rief, knallte die Trailertür ins Schloss. Gonko lief hin und stemmte sich mit der Schulter dagegen. Vergeblich. Er bearbeitete sie mit Tritten. Wieder vergeblich.
»Das Ding bewegt sich«,
sagte Roughshot.
»Seht doch!«
Er riss die Vorhänge vom Seitenfenster. Draußen zog die Landschaft im Schneckentempo vorbei. Der Trailer schaukelte.
»Was zum Henker soll das denn werden?« schrie Gonko.
Die Antwort war einfach. George Pilo besaß zwar keine Muskelkraft, aber die List einer Ratte. Auf sein Zeichen hin hatten die Kraftmenschen das Kruzifix, Kurts Geburtstagsgeschenk, in der Tür verkeilt. Nun rollte der Trailer langsam am Haken einer kleinen Zugmaschine über das Gelände. Im Innern des Wohnwagens heulte JJ Rotz und Wasser, als er erneut Bekanntschaft mit seinem inneren Feigling machte. Roughshot schien das alles völlig kalt zu lassen. Er blickte lässig aus dem Fenster und gab seinen Kommentar zu der breiten Spur des Gemetzels, die Kurt hinterlassen hatte.
»Hey, den da kenne ich. Der Kerl hat mir mal ein kaputtes Feuerzeug verkauft. Jetzt ist er hinüber. Seht doch, sein Schädel ist in 3 Stücke gehauen.«
Gonko holte aus seinen Hosentaschen alle möglichen Dinge, mit denen sich eine Tür öffnen ließ. Bolzenschneider, Dynamit, Dietriche. Aber nichts davon schien zu helfen.
»Verfluchter Mist«,
fauchte er, nachdem er vergeblich versucht hatte, das Schloss mit einer Kreditkarte zu knacken. Der Wohnwagen stieß gegen ein Hindernis und blieb mit einem harten Ruck stehen, der die Clowns von den Beinen holte. Gonko ging in die Hocke.
»Haltet euch bereit«, sagte er. »Gleich geht die Tür auf.«
Sie hörten George Pilo draußen Befehle bellen. Etwas Schweres knallte gegen die Tür und der Boden verwandelte sich mit einem bedrohlichen Quietschen in eine schiefe Ebene. Der Trailer wurde hinten angehoben und nach vorne gekippt. Der Schreibtisch schlitterte durch die Gegend, zusammen mit einem Aktenschrank und einer Schubladenkommode. Die Clowns sprangen zur Seite, als die Möbel in die Tür donnerten. Plötzlich war alles still. Gonko zog die Stirn in Falten, kletterte auf die Möbel, beugte sich vor und horchte angespannt. Er boxte versuchsweise gegen die Tür und wich hastig zurück, als sie aufschwang.
»Was zum...«
begann er.
»Ach du meine Fresse! Wir sind... Das ist die Schreckenskammer.«
George hatte den Trailer in einem 45-Grad-Winkel angehoben, um die Clowns ins Freie zu befördern. Vor ihnen gähnte wie ein weit offenes Maul das Loch, das die Explosion in die Schreckenskammer gerissen hatte. Es gab den Blick auf die Eingeweide des Zirkusgeländes frei. Der Keller der Schreckenskammer war ein gemauertes Gewölbe 10 Fuß unter dem Erdboden. In seiner Mitte befand sich eine Grube, der Eingang zu einem langen Tunnel, der sich irgendwo in der Tiefe verlor. Ein orange-roter Schein kam von dort herauf und ein Gestank nach verbranntem Gummi und gegartem Fleisch. JJ warf einen kurzen Blick nach draußen und kreischte,
»Oh nein, nein, ich will nicht, bitte, ich will da nicht hinunter, bitte!«
»Ruhe da drin«,
keifte George ganz in ihrer Nähe. Seine Stimme triefte vor Genugtuung.
»Ihr seid immer noch Zirkusangestellte und habt meinen Befehlen Folge zu leisten. Springt! Los! Springt aus meinem Trailer!«
»Leck mich am Arsch!« brüllte Gonko.
Der Trailer ruckte. Gonko horchte.
»Die Kraftmenschen«, sagte er. »Sie versuchen uns rauszukippen.«
Er griff in seine Hosentasche und brachte eine Pistole zum Vorschein, die er Roughshot zuwarf.
»Putz sie weg!«
Roughshot zielte auf die Rückseite des Wohnwagens und feuerte 2-mal. 2 kleine Löcher entstanden in der Wand. Draußen kommandierte George mit einer Stimme, die sich überschlug, herum, und der Trailer schaukelte heftiger denn je. Alle 3 Clowns verloren das Gleichgewicht. Die Pistole entglitt Roughshots Fingern und fiel auf den Steinboden des Kellergewölbes, knapp neben die orange-rot glühende Grube.
»Verdammt«,
murmelte Gonko und beschloss, seine Taktik zu ändern.
»Was soll das, George? Was willst du eigentlich?«
Ich will, dass du die Schnauze hältst und abkratzt,
entgegnete George hämisch. Gonko zitterte vor Wut. Er wartete einen Augenblick, bis er sich gefangen hatte, dann sagte er ruhig:
Also wirklich, George, hat das was mit Kurt zu tun? Warum weist du uns nicht in die Geschichte ein? Vielleicht können wir dir ja helfen.
Ihr könnt in der Schreckenskammer verschwinden. Jawohl, das könnt ihr.
Das klang wie die Antwort eines bockigen Kindes.
Mitsamt eurem Jay-Verräter. Kurt kommt gleich zu euch.
Gonko runzelte die Stirn und überlegte rasch.
Ah, wisperte er den beiden anderen zu. Er will Kurt dazu bewegen, den Keller zu betreten. Aber wozu, verdammt nochmal?
Er machte eine Pause und wandte sich dann wieder an George.
Ist JJ der einzige von uns, den du da unten brauchst?
Nein,
wimmerte JJ.
Bitte nicht.
Krieg dich wieder ein, zischte Gonko. Ich will doch nur ausloten, was er vorhat. Vertrau mir. George? Nur JJ?
George beachtete ihn nicht, sondern schrie den Kraftmenschen neue Befehle zu. Der Trailer kippte noch ein Stück. Der Aktenschrank rutschte aus der offenen Tür und hätte Gonko um ein Haar mitgerissen. Er krachte in die Grube, schlitterte den Tunnel hinunter und verschwand außer Sicht. Orange-rote Flammen schossen aus der Tiefe herauf. Ein winziger Rauchpilz hing über dem Schacht. Im Feuer waren wirbelnde Schemen zu sehen, schwarze Umrisse, die an Fledermäuse erinnerten. Eine steile Falte stand zwischen Gonkos Brauen, als er sich JJ zuwandte.
Hör sofort auf zu flennen, du Arsch, oder?
JJ hörte zu flennen auf. Er hatte etwas entdeckt. In der Wand, dicht über ihm, war ein Holzschränkchen eingebaut. Er wusste nicht, weshalb das Ding seine Aufmerksamkeit erregte und er plötzlich Hoffnung schöpfte. Er schwang sich auf den Schreibtisch, der im Eingang feststeckte, und bemühte sich nicht an den Sturz in die Tiefe zu denken, der ihm drohte, wenn seine Sohlen abrutschten. Sein Arm tastete nach dem Griff des Schränkchens. Aus weiter Ferne kam ein neues Geräusch, ein Donnergrollen, das sich unaufhaltsam verstärkte. Kurt war auf dem Weg hierher. George schnauzte die Kraftmenschen wütend an und der Trailer wankte wieder. JJ bekam den Griff zu fassen. Das Schränkchen war verschlossen.
Hey, Gongs! Halt die Klappe, JJ, ich will jetzt nichts hören,
fauchte Gonko. Er hatte den Boss um ein Werkzeug zum Öffnen des Schlosses bitten wollen, doch dann sah er auf dem Schreibtisch den Dietrich liegen, den Gonko aus seiner Hosentasche gefischt hatte. Er bückte sich. Der Trailer neigte sich mit einem Ruck der Schreckenskammer entgegen und der Dietrich flog ihm fast von selbst in die ausgestreckten Finger. Ein paar Sekunden lang stand der Trailer still, dann ruckte er von neuem. JJ und Gonko hatten einen sicheren Stand, aber Roughshot verlor den Halt und rutschte wild rudernd in den Keller der Schreckenskammer. JJ schaute ihm fasziniert nach. Einer Stoffpuppe gleich stürzte er in die Tiefe, verfehlte die Grube und klatschte mit dem Rücken auf einen Sockel daneben, wo er wie auf einem Opferstein liegen blieb. Er wand sich vor Schmerzen und Begeisterung. Gonko verzog das Gesicht.
»Hörst du mich, George?« schrie er. JJ ist eben aus dem Wagen gestürzt. Da unten liegt er. Los, richte den Trailer wieder auf. Du hast den Verräter.
Einen von ihnen,
sagte George. Diese Antwort schien Gonko den Rest zu geben.
Wenn ich es schaffe, da heil rauszukommen, du Wichser, dann bringe ich dich ganz langsam um. Hast du das gehört, George?
Du schreist ja laut genug. Dabei wollte ich eben schon mit dir verhandeln.
Einen Dreck wolltest du. Du bist ein toter Zwerg, Georgie. Wann immer du versucht hast, Kurt um die Ecke zu bringen, hab ich ihm deinen Plan verraten. Es war einfach zu schön, deine zum Heulen verzogene Visage zu sehen.
Pa, du solltest jetzt mal deine eigene Visage sehen, Gonko.
Während des Wortwechsels kamen Kurts dumpf dröhnende Schritte unaufhaltsam näher. JJ schob den Dietrich in das Schloss des Schränkchens und drehte ihn herum. Die kleine Holztür klappte auf. Ganze Stapel von Samtbeuteln kamen zum Vorschein. Einige davon plumpsten aus ihrem Versteck und fielen durch die Trailertür in die Tiefe.
Gonko drehte sich um.
Was zum... Georges Schatztruhe. Ich fass es nicht. Das war verdammt knapp. Hey, JJ, schmeiß rüber.
Ich brauche eine Schale, sagte JJ, und ein Feuerzeug.
Gut, gut. Lös mir eine Portion auf.
Gonko zog eine Schale und ein Feuerzeug aus seinen Hosentaschen. JJ schwankte gefährlich auf der Schreibtischplatte hin und her, während er die Flamme des Feuerzeugs unter die Schale hielt und die Kristalle von drei kleinen Beuteln verflüssigte. Gonko streckte beide Hände nach dem Gefäß aus.
»Beeil dich, JJ! Herrgott nochmal!«
Erneut ließ ein Donnergrollen die Luft erzittern.
»Den Herrn gelästert!«
Kurt war ganz nahe. Kurt war hier. Sie hatten keine Zeit zu verlieren. JJ hielt Gonko die Schale entgegen und zog sie wieder zurück.
»Eine Sekunde«, dachte er. »Ich habe keine Zeit zu verlieren. Und schon gar nicht dadurch, dass ich den netten Kerl mime, den guten Kameraden, den edlen Helden, den Retter, der sein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Hatte diese Rolle denn jemals zu JJs Repertoire gehört?« »Mitnichten. Ebenso wenig wie der Satz, bitte sehr, Mr. Gonko, Sie zuerst.« Ohne ein Wort der Entschuldigung schluckte er die Flüssigkeit. Gonko starrte ihn mit offenem Mund an. »JJ, was zum Henker soll das?«
»Holt mich hier raus«, murmelte JJ mit geschlossenen Augen. »Holt mich raus aus dieser Klemme, aus dem Trailer, pronto, bitte, bitte, bitte.«
JJ öffnete die Augen und warf einen Blick in die Runde. Der Trailer schwankte erneut. Nichts war geschehen. Entsetzt starrte er Gonko an, der mit zornblitzenden Augen den Kopf schüttelte.
»Jetzt hast du's, du blöder Wichser, jetzt hast du's!«
Durch den Trailer ging ein mächtiger Ruck, als sei er mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Kurt hatte das Heck gerammt und die beiden Clowns wurden in den Keller der Schreckenskammer geschleudert. JJs Wunsch war in Erfüllung gegangen. Jamie hatte den vollen Überblick. Er war hochgeschreckt, als habe ihn ein Erdbeben aus dem Schlaf gerissen. Er lag im Gras, 30 Meter von der Schreckenskammer entfernt, und hatte eine perfekte Seitenansicht von Kurt, dem Koloss, der mit gesenktem Kopf zu seinem zweiten Angriff auf den Trailer losstürmte. Der hintere Teil des Wohnwagens war so eingedrückt und verbeult wie eine alte Blechdose. Als der nächste Ruck durch das Gefährt ging, sah Jamie Gonko in die Schreckenskammer segeln. Und Gonko war nicht allein. Ein anderer machte die Reise mit. Einer, der so aussah wie er selbst. Jamie strich sich über Arme und Brust, um ganz sicher zu sein, dass es ihn noch gab, und zwar heil und in einem Stück. Er wusste nicht, wie das zugegangen war, aber da lag er, von Kopf bis Fuß in ein Clownkostüm gehüllt. Nur die Schminke fehlte. Stattdessen war sein Gesicht von Schweiß bedeckt.
»Wie das?«
schrie ihn sein Verstand an, aber das ließ sich vermutlich auch später noch klären. Jamie rappelte sich hoch und rannte. Als Kurt mit dem Trailer seines Bruders fertig war, spannte er die Armmuskeln an und warf den Blechhaufen zur Seite. Das Ding flog durch die Luft und landete auf den Kraftmenschen. Kurt spähte in das Kellergewölbe der Schreckenskammer. Wie ein Drache stieß er in kurzen, rasselnden Atemzügen Dampf aus. Er triefte rot, vom Schuppenscheitel bis hinab zu den Clownfüßen, als sei er in einen Blutregen geraten. George Pilo beobachtete seinen Bruder im Schatten eines Holzstapels, den die Kraftmenschen aufgeschichtet hatten. Dann beschloss er, ein kalkuliertes Risiko einzugehen. Er trat aus seiner Deckung und rief,
»Hey, Kurt!«
Kurt drehte den Kopf zur Seite und musterte George mit zusammengekniffenen Augen.
»Hol dir die Verräter, Kurt! Ach, sieh mal! Vielleicht hilft dir das da! Zur Selbstverteidigung!«
George deutete auf das große Kruzifix aus Edelholz, das ganz in seiner Nähe auf dem Boden lag. Wäre Kurts Gesicht noch zu menschlichen Regungen fähig gewesen, so hätte es in diesem Augenblick vor Freude gestrahlt.
»Wie schön!« fauchte er, hob es auf und wiegte es in den Arm. »Und so passend, nicht wahr?«
»Ja, Kurt«,
entgegnete George und ging wieder hinter dem Holzstapel in Deckung.
»Passend für die Verräter. Hol sie dir.«
Kurt wandte sich der Schreckenskammer zu und sprang in den Keller. Und damit war das Spiel beendet. Schachmatt, George Pilo. Seine Augen leuchteten triumphierend, als er zur Schreckenskammer rannte. Die am Ende des Feuertunnels versammelten Leute hatten es nicht so mit den Kruzifixen. Im Gegenteil, die Dinger waren ganz und gar nicht nach ihrem Geschmack. Verglichen mit den Kreaturen in der Tiefe war Kurt Pilo nur ein kleiner Bösewicht, aber das begriff er nicht, weil er in seiner Monstergestalt kaum noch klar zu denken vermochte. 3 Hiebe mit dem schweren Kreuz reichten, um Roughshot zu töten. Gonko setzte sich zwar heftig zur Wehr, aber keine der Verteidigungswaffen, die er aus seinen Hosentaschen zog, konnte Kurt etwas anhaben. Das Ungeheuer hatte seine Maske abgelegt. Es schleuderte Gonko gegen die Wand und wandte sich dann JJ zu, der auf den Knien rutschend und um Gnade winselnd starb. Kurt ließ das Kruzifix fallen und klemmte sich den bewusstlosen Gonko unter den Arm. Das Kruzifix schlitterte in das Höhlenmaul, stieß einige Male gegen die Schachtwände und trudelte dann brennend in die Tiefe. Kurt, der seine Rolle als Höllenschwert voll auskostete, merkte selbst dann nichts, als die Flammen aus der Grube schlugen und starke, schemenhafte Hände nach ihm griffen. Sie zerrten ihn zu sich heran, und er fiel, für immer demaskiert, in den Kreis der Seinen, den ohnmächtigen Gonko mit sich reißend. Die Überlebenden. Als das Heulen aus der Schreckenskammer allmählich verstummte, erhob sich Jamie mit zitternden Knien und starrte wie ein Blinder in die Gegend. Nichts schien er aufzunehmen, nichts von dem blutigen Zerstörungswerk um ihn herum. Kurt hatte niemanden verschont. Fishboy und die anderen hatten zwar ihre Freiheit erhalten, sie jedoch mit dem Leben bezahlt. Jamie lenkte seine Schritte unwillkürlich zum Zelt der Clowns. Er wusste nicht, wohin er sonst gehen sollte. Winston saß auf seinem Bett. Jamie rieb sich die Augen und blinzelte, um sicherzugehen, dass er sich nicht täuschte. Langsam wandte Winston den Kopf der Tür zu.
»Es hat geklappt«, sagte er ruhig.
»Was?« begann Jamie. Am Fußende von Winstons Bett lagen mindestens 100 kleine Samtbeutel. Alle waren leer.
»Der Lohn von etwa 2 Jahren«, sagte Winston. »Alles auf einmal, futsch. Ich habe das Zeug geschluckt, bis es mir fast aus den Ohren kam. Wusste nicht, ob mein Plan funktionieren würde. Sie machen nur selten Ausnahmen von den Regeln. Vielleicht war schon alles zu Ende und sie machten sich nicht mal mehr die Mühe, was dagegen zu unternehmen.«
Jamie setzte sich ans Fußende des Bettes. Winston starrte in die Ferne.
»Diesmal habe ich aber einfach nicht locker gelassen, und es sieht so aus, als hätten sie dich freigegeben.«
Jamie umarmte ihn. Tränen traten ihm in die Augen.
»Lass gut sein«, sagte Winston mit einem schwachen Lächeln. »Erzähl mir lieber, was draußen los war. Allem Anschein nach hatten da ein paar Leute einen heiden Spaß.«
Jamie berichtete über die Ereignisse, die ihm im Gedächtnis geblieben waren. Das meiste davon holte er aus JJs Erinnerung. Er schwieg erst, als er zu dem Wunsch kam, den JJ, der verstorbene JJ, geäußert hatte. »Ich habe keine Ahnung, ob Kurt immer noch da draußen ist«, setzte er nach einer Weile hinzu.
»Ich glaube nicht«, entgegnete Winston. »Es klang, als hätten die großen Bosse Kurt mit weit offenen Armen empfangen.«
Jamie lief ein Schauer über den Rücken. Die Welt da draußen war zur Ruhe gekommen. In der Ferne konnten sie eine einsame Stimme jubeln hören.
»Georgie macht noch einen drauf«, murmelte Winston. »Hält sich wohl für den Sieger. Mal sehen, was sich dagegen tun lässt.«
Er stand auf und warf Jamie eine Plastikkarte zu, durch die ein Band gefädelt war. Ein Passierschein.
»Ja. Du solltest nach Hause gehen.«
»Und du?« Winstons leises Lachen endete in einem Seufzer.
»Ich weiß noch nicht. Vielleicht verschwinde ich auch von hier. Könnte noch ein paar Jahre die Beine hochlegen, ehe ich den Löffel endgültig abgebe.«
Er zog eine kleine Pistole aus der Tasche.
Bis später, Jamie. Jetzt möchte ich erst mal George die Party verderben.
Winston, sagte Jamie. Winston blieb auf der Schwelle stehen, ohne sich umzudrehen. Jamie hatte plötzlich eine Menge zu sagen und wusste nicht, wo er anfangen sollte. Stumm stand er da und rang nach Worten.
Schon gut.
Winstons Stimme klang erschöpft.
Du hast dir das hier nicht ausgesucht. Genauso wenig wie ich. Vielleicht treffen wir uns irgendwann mal dort draußen. Leb wohl, mein Junge. Und jetzt sieh zu, dass du von hier fortkommst.
Vergiss den Priester nicht, sagte Jamie. Er wartet auf der anderen Seite des Zauns.
Winston nickte und ging. Jamie spürte den Wunsch, ihn zu begleiten, ins Freie zu treten und die letzte Schlacht zu schlagen. Aber er spürte auch den Wunsch, von hier zu fliehen. Was hätte JJ getan? JJ wäre geflohen. Jamie beschloss, JJ eine letzte Entscheidung für ihn treffen zu lassen, auch wenn er sich dafür vielleicht später einmal hassen würde. Er floh. Er lief wie betäubt durch den blutigen Morast der Budengasse, vorbei an aufgehäuften, zerstückelten Leichen. Kurt hatte dieses Gemetzel innerhalb weniger Minuten angerichtet. Als er den Lift erreichte und die Tür öffnete, peitschte in der Ferne ein hohes Plopp auf. Einmal, zweimal und nach einer Pause noch ein drittes Mal.
»Ich hoffe, du hast ihn erwischt«, murmelte Jamie.
Er zog den Hebel mit der Aufschrift »Brisbane« und kehrte heim. Natürlich hatten die Leute an den Kassen nichts über die Ereignisse der Nacht erfahren und errichteten ihre Fangtore wie befohlen am Jahrmarkt von Woomera. Eine Reihe von Zirkusbesuchern würde einen denkwürdigen Tag erleben. Epilog. Das Land brauchte einen Schuss voll Chlore, etwas Düsteres und Geheimnisvolles, um die Menschen von unmittelbar bevorstehenden Gefahren abzulenken. Von solchen Dingen wie Krieg und Terror, die jederzeit hinter dem nächsten Busch lauerten. Die Sensationshungrigen durchstreiften die Wildnis und suchten draußen im Buschland nach dem sagenumwobenen Zirkus. Manche behaupteten, sie hätten ihn gefunden und versuchten, die Story zu verkaufen. Und manchen gelang das sogar. Je mehr die Gerüchte wucherten und der Aberglaube zunahm, desto schweigsamer wurden die wahren Augenzeugen. Die Stories breiteten sich wie ein Lauffeuer per Internet aus. Die Ufologen mit ihren Hüten aus Alufolie liefen zur Hochform auf und bogen die Berichte irgendwie für ihre Verschwörungstheorien zurecht, denen zufolge die Außerirdischen nur darauf warteten, die Weltherrschaft zu übernehmen. Nur so ließ sich ihrer Ansicht nach erklären, weshalb so viele brave, ehrenwerte Leute Stein und Bein schworen, die bizarrsten Dinge gesehen zu haben. Blut, wohin man schaute, so hatten sie berichtet. Berge von Leichen. Ein Zirkus, das schon, aber ein Zirkus, den jemand durch einen Mixer gedreht und dann über das ganze Gelände verteilt hatte. Manche waren einem schwarzen Mann begegnet, einem fröhlichen schwarzen Mann mit einem Turban, der unglaubliche Feuertricks vorgeführt hatte. Kometen hatten sich von seinen Fingerspitzen gelöst und waren in den Himmel aufgestiegen. Hier stockten die meisten Zeugen, schüttelten die Köpfe, erschauerten, vergaßen, was sie hatten sagen wollen, und baten die Reporter, das Interview zu beenden. Bitte. Es gab Leute, die einen Zusammenhang mit einem anderen ungelösten Rätsel sahen. Diese neun Toten, die allem Anschein nach einer Massenpanik zum Opfer gefallen waren, hatte man die nicht auch in einem Zirkus gefunden? Und was war mit diesem Kerl im Clownkostüm, den die Polizei von Brisbane an einer Baustelle aufgegriffen hatte? Richtig, der Typ, der vor einiger Zeit zusammen mit einem Freund spurlos verschwunden war. Anfangs dachte man, da könnte eine Drogengang dahinter stecken. Zwielichtige Burschen, die beiden, nach allem, was man so hört. Aber da stand er nun, Wochen später. Die Polizei stellte ihm eine Menge Fragen. Psychologen bezeichneten ihn als den normalsten Verrückten, den sie je gesehen hätten. Er wisse nicht, wo er gewesen sei, erklärte er, und er machte keineswegs den Eindruck eines Lügners. Die hässliche Visage des anderen Kerls, der mit ihm untergetaucht war, konnte man eine Woche lang in sämtlichen Nachrichtensendungen sehen. Jemand behauptete, er sei ihm draußen im Buschland begegnet, zusammen mit einer merkwürdigen Frau, aber diese Meldung blieb unbestätigt. Nachdem der Wirbel vorbei war, all die Gespräche mit Polizei und Psycho-Heinis und die endlose Fragerei von Familienangehörigen und Freunden, die ihn irgendwie mit anderen Augen betrachteten als früher, ging Jamies Leben weiter, als sei eine Reihe von Jahren für immer aus seinem Gedächtnis gelöscht. Irgendeine Tortur hatte eine große Müdigkeit in seinen Knochen hinterlassen, während sein Verstand nach Schatten griff. Sein Zeitgefühl schien gestört, und die Wochen ohne Beschäftigung, in denen er bei seinen Eltern herumhing und sich wieder an das normale Leben zu gewöhnen versuchte, flossen zu einem einzigen langen Tag zusammen. Hin und wieder stiegen tief aus seinem Innern quälende Fragen auf, die ein Fremder zu stellen schien. Dann wieder starrte er, ein Buch auf den Knien, geistesabwesend ins Leere und tastete nach Gedanken, wie eine Hand, die im Dunkeln nach einem Schalter sucht. Mit einer Mischung aus Faszination und Grauen las er die Zeitungsartikel, die ihm seine Eltern zeigten, über die zu Tode getrampelten Menschen, über den zahnlosen Priester, der etwas von einem Zirkus murmelte und von da an kein Wort mehr herausbrachte, über sich selbst, wie er im Kostüm eines Clowns durch die Straßen gewandert war und sogar auf einfache Fragen, etwa nach den Blutspritzern auf seinen Schuhen, keine Antwort geben konnte. Sein Verstand versuchte vorsichtig zu ergründen, was in jener Nacht geschehen war, aber er forschte nicht allzu lang und auch nicht allzu tief. Jamie erinnerte sich, dass er wie ein Betrunkener umhergetaumelt und vornübergekippt war, ehe ihn die Polizisten gefunden hatten. Aber davor? Da war etwas gewesen. Musste etwas gewesen sein. Und zutiefst in seinem Innern wusste er, dass diese Ereignisse besser im Verborgenen blieben. Um zu vergessen, hatte er einen letzten Wunsch zu den leuchtenden Sternen gesandt, mit Hilfe jenes kleinen Samtbeutels, den er in seiner Tasche gefunden hatte, als er das Zirkusgelände für immer verließ. Zu dem Zeitpunkt, da die Polizei ihn aufgriff, hatte er die ganze Episode bereits aus seiner Erinnerung getilgt. Und der kleine Samtbeutel blieb halb gefüllt in seiner Nachttischschublade. Von Zeit zu Zeit nahm Jamie ihn in die Hand. Das Ding war ein wenig zu schwer für seine Größe und machte ein schwaches Geräusch, als stießen kleine Murmeln zusammen. Dann ließ Jamie es los, als habe er etwas glühend Heißes angefasst und wusch sich hastig die Hände. Bei all dem Vergessen suchten ihn immer noch Albträume heim. Schlimme, unbarmherzige Visionen von der Hölle, von grausamen, schuppenbewehrten Kriegern, die den Boden mit ihren stampfenden Tritten erschütterten und ihr wildes Geheul zum Himmel sandten, aus einem verborgenen Gefängnis heraus, an den Gitterstäben rüttelnd. Und inmitten dieser furchtbaren, brutalen Albträume ertönte eine irgendwie vertraute Stimme.
»Deine Zeit ist noch nicht abgelaufen. Hörst du mich, Freundchen? Gefällt dir dein Urlaub da oben? Wie findest du die kleinen Horrorszenen jede Nacht? Hier ein Tipp, mein Kleiner. Das sind Schnappschüsse, keine Träume. Der Spaß hat erst angefangen. Jubel, Trubel, Heiterkeit, so viel du willst. Komm zu uns, wann immer du bereit bist. Denn wenn sie mich nicht gehen lassen, dann lassen sie dich auch nicht gehen. Großes Ehrenwort. Die Show macht eine Pause, aber sie geht weiter. Lass dir das gesagt sein. Wir kommen wieder in die Stadt, mein Kleiner. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich dir eine vorzeitige Kündigung angeboten hätte.
Und immer beim Erwachen hatte er das Gefühl, dass über Nacht etwas Neues in ihm gewachsen und dann mitsamt der Wurzel ausgerissen und fortgeworfen worden war. Etwas Neues, das jederzeit wieder nachwachsen konnte. Er würde auf der Hut sein müssen, auch wenn er nicht wusste, welcher Feind ihn bedrohte. Jedenfalls ahnte er, dass es seltsame Orte auf der Erde gab. Die Welt erschien ihm wie ein großer Zirkus, für den wir alle eine Freikarte besaßen. Und irgendwann würde für jede Vorstellung zum letzten Mal der Vorhang fallen. Irgendwann.
Das war's. Ausgeklaunt. Lust auf Zombies? Dann laden wir dich ein zum Diner des Grauens. In 2 Wochen geht es hier weiter mit mir und dem Debüt des texanischen Autors A. Lee Martinez. Der coolste Werwolf Earl und der fetteste Werwolf Duke treffen auf Zombie-Kühe, eine monströse Bardame und singende Yucca-Palmen. Und das ist erst der Anfang. Auf unserem anderen Kanal, Lauscher Lounge Hörspiel, läuft übrigens Die Körperdetektive und Der magische Schlüssel. Ein Hörspiel mit gesundheitspädagogischem Ansatz, bei dem Kindern ganz spielerisch die wundersamen Kräfte ihres Körpers und die Wichtigkeit ihrer eigenen Entscheidungen nähergebracht werden. Eine Produktion unseres Schwesterunternehmens X-Pub Verlag unter der Regie von Johanna Steiner mit den 3 Körperdetektiven Valentin Stilu als Lutz, Julia Stöpel als Sunny und Elias Emken als Pepe. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf. Shh.